Es geht einzig um ihn. Ich möchte beginnen mit einem kleinen Rätsel. Was denkt ihr, was das längste Lied, was komponiert wurde, vielleicht einmal mal so ein paar Reinrufe, so das längste Lied, was so komponiert wurde? Okay, wie lange ungefähr? 7,5 Minuten, okay. Okay, yeah, keiner weiß es.
Doch, ich habe eine Enthaltung.
Ja, meine Frau weiß es, das stimmt. Sarah weiß es, ja.
Ein klassisches Stück.
Ja, also es gibt so eine stille Symphonie aus dem Dadaismus, das sind allein schon 30 Minuten Pause eingeschrieben. Also, es gibt schon lange nicht.
Ja, aber das reicht noch lange nicht. Okay, ich verrate es euch. Wir können mal das Video einspielen lassen. Was ihr hier hört, bisschen lauter vielleicht, nennt man den Longplayer. Kommt da was? Also man hört quasi, ja. Es ist der Longplayer, der wurde am 31. Dezember 1999 wurde er gestartet. Und es sind 6 tibetische Klangschalen genommen und es wird eine 20 Minuten Schleife sozusagen von jeder Schale wurde aufgenommen. Und diese werden algorithmisch, das sind jetzt für die Mathematiker hier in diesem Raum hochspannend, alle gucken auf Rico, werden quasi so durch einen Computer nebeneinander, aufeinander gelegt, dass die Klangabfolge erst nach sage und schreiben 1000 Jahren wieder quasi eine ähnliche Klangabfolge ergeben wird. Und was ihr jetzt quasi hört, läuft schon seit 31. Dezember 1999 und es wird jetzt 1000 Jahre lang, kannst du das quasi nicht rein streamen, also reinschalten. Und das kannst du so vergleichen, nimm eine Uhr also, oder 6 Uhren, die haben unterschiedliche, Sekunden, stehen an unterschiedlichen Stellen mit den Sekunden. Und nach einer gewissen Zeit werden die wieder eine ähnliche Abfolge dann wieder haben. Genau, und so muss man sich das vorstellen. Also das, was ihr jetzt hört, wird man in 100 Jahren im besten Fall oder in 500 Jahren oder in 800 Jahren immer noch hören. Also das ist das längst komponierte Stück, was es gibt. Ich meine, die Leute denken sich wahnsinnig viel aus. Ist unfassbar, oder? Ganz gerne wieder, nicht, dass wir jetzt irgendwie meditative Zustände hier bekommen. was tun nicht Leute, um einfach auch so eine, auch gerade dieses Tibetische, da steht da was hinter, also bei denen auch von dem Gedanken her, dass man mit dieser Endlosigkeit auch, mit dieser Zeit, die man nicht in der Hand hat, das steht so dahinter. Und wenn du überlegst, aber auch das wird irgendwann zu Ende sein, nach 1000 Jahren ist es vorbei oder ein Buch, was du liest, das legst du ins Regal und dann dann staubt es vielleicht ein oder ein Handy. Ich meine, du nimmst ein Handy und nach einer gewissen Zeit ist es unbrauchbar. Oder wer ist heute Morgen mit dem Auto hierher gefahren? Sind einige, seid froh und dankbar, dass ihr ein Auto habt, ja? Unser Auto ist heute Nacht kaputt gegangen und wir wissen nicht, was da jetzt los ist, aber wahrscheinlich war es das mit dem Ding. Aber ihr dürft gerne kräftig beten, dass es doch ein kleinerer Schaden ist. Aber alles hat irgendwie, ist vergänglich. Und auch hier so, ja, jetzt, man hört es vielleicht 100 Jahre, 500 Jahre. Aber es gibt eine Botschaft, ihr Lieben, eine Sache, die hört niemals auf, die ist nie vergänglich. Und das ist die Botschaft des Reiches Gottes. Und die war schon immer da und die wird immer bleiben. Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 24, Vers 35, der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte sollen nicht vergehen. Und wir wollen uns heute mit einem biblischen Longplayer beschäftigen, den man schon einige Jahrhunderte hat und hört und den es eine ganze Ewigkeit geben wird. Der Text, den wir uns anschauen, ist Jesaja 61, 1 bis 3 und dort heißt es: Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Auszurufen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache für unseren Gott zu trösten alle Trauernden. Den Trauernden ziehe uns Frieden, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöl statt Trauer, ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes, damit sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Der Titel der Botschaft heute, und wir sind ja gerade in der Reihe über das Königreich Gottes, ist ganz einfach: die Botschaft. Einfach die Botschaft. Die Botschaft vom Reich Gottes. Und hier sehen wir, dass die Botschaft vom Reich Gottes nicht vergangen ist, sondern sie besteht. Was lernen wir hier? Woran sehen wir, dass sie nicht vergangen ist? In Lukas 4, Vers 18 bis 19 sehen wir hier, Jesus greift diese Worte auf und er sagt Folgendes. In Lukas 4, 18 bis 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Ja des Herrn. Das hat Jesus nach 700 Jahren, wo diese Botschaft schon da war, nach 700 Jahren stellt er sich hin und sagt, das bin ich. Die Botschaft hat sich jetzt vor euren Augen erfüllt. Ich bin gekommen, ich bin vom Geist gesalbt. Und was sehen wir dadurch? Jesus sagt, heute ist die Schrift erfüllt vor euren Ohren. Was heißt es? 700 Jahre warteten die Menschen. Es zeigt uns, Gott ist treu. Gott ist treu. Denn wenn Gott was sagt, das hält er. Wenn Gott dir in dein Leben spricht, wenn Gott dir eine Zusage gibt, Gott ist treu. Und Gott hat hier 700 Jahre gewartet und Jesus kam auf die Bildfläche und sagt, es hat sich erfüllt. Gott ist treu. Niemand hat mir daran geglaubt. Aber Gott ist treu. Was sehen wir noch? Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit, oder? Wir haben oft eine andere Vorstellung von Dingen. Wir möchten gerne, dass Dinge anders ablaufen, sich anders entwickeln oder schneller vielleicht. Aber Gott sagt, meine Zeit ist nicht eure Zeit. Ich sehe ein größeres Bild. In 2. Petrus 3, Vers 8 heißt es hier, und ihr sollt wissen, liebe Freunde, dass ein Tag für den Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Mit was für einem mächtigen Gott haben wir es eigentlich zu tun hier? Amen. Für ihn spielt Zeit keine Rolle. Er lebt außerhalb von Raum und Zeit. Und wir denken manchmal, Gott, du musst doch was in meiner Zeit hier tun. Und Gott sagt, ich habe alle Zeit der Welt. Ich sehe dich, ich habe alles in der Hand. Meine Eltern waren jetzt bei uns die Tage. Und wisst ihr, wenn man sich so selten sieht, so vielleicht zweimal im Jahr, wenn man sich begegnet, dann merkt man so die Sprünge, so auch die zeitlichen Sprünge. Und dann merkt man manchmal, man wird alt. Also nicht ich, auch die Eltern werden alt. Das ist normal, ich weiß. Nee, aber was ich damit sagen möchte, auch so, die Botschaften von meinen Eltern, die ändern sich ja auch so nach dem Motto, ja, das Leben ist echt kurz. Und trotzdem hat Gott alle Zeit. Er hat die Zeit in der Hand. Gott wirkt oft über längere Zeiträume, aber er vergisst keine einzige seiner Verheißung. Amen dazu. Er vergisst es nicht. Was sehen wir noch? Die Kraft seines unvergänglichen Wortes. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Diese Botschaft ist zeitlos. Wir leben heute und 2000 Jahre nachdem das, wo Jesus auf der Erde war, gesprochen war. Und ihr Lieben, seine Worte haben immer noch die gleiche Kraft wie damals. Sie haben immer noch die gleiche Kraft. Wir sehen vielleicht manches noch nicht, aber seine Worte haben die gleiche Kraft wie damals vor 2000 Jahren. Und sie rufen zur Umkehr, zur Gnade. Sie rufen zum Vaterherz Gottes. Und die Kernbotschaft des Evangeliums ist ganz einfach. Heilung, Befreiung, Wiederherstellung. Heilung, Befreiung und Wiederherstellung. Jesaja 61, Vers 1. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. 700 Jahre später sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen Freiheit hinzusenden. Wusstet ihr, in Jesaja war es Jesus, der hier gesprochen hat. Und Jesus sagt, heute ist die Schrift für euch erfüllt. Und die Botschaft für uns heute ist, Jesus ist hier. Nicht ich sage das, Jesus ist hier. Und er sagt, heute hat sich die Schrift für euch erfüllt. Ihr dürft Heilung erfahren, ihr dürft Befreiung erfahren und ihr dürft Wiederherstellung erfahren. Amen. Bist du gebunden? Jesus befreit. Bist du gebrochen? Jesus heilt. Bist du ohne Hoffnung? Jesus schenkt Freude. Und 2700 Jahre von Jesaja 1 sind für Gott kein Hindernis. So schön, wie unsere Kinder hier ermutigt werden. Die singen da oben, lernen von Gott, von 0 an, 0 bis 3. Warum? Weil auch diese Botschaft ihnen gilt. Amen. Unseren Kindern, genauso wie uns Erwachsenen. Gottes Wort vergeht nicht, es erfüllt sich. Gott hat seinen perfekten Zeitpunkt für seine Verheißungen. Gott, die Botschaft ist heute genauso kraftvoll wie damals. Jesus sagt, Lukas 4, Vers 21, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und sie erklang vor 2700 Jahren bei Jesaja, 2000 Jahren bei den Juden und sie erklingt heute in der ganzen Welt, in der ganzen Welt. Nun, interessant ist, dass als Jesus diesen Text gelesen hat, stoppte er plötzlich. Er las nicht alles. Es hieß ja, das Gnadenjahr des Herrn auszurufen, sagt er, und dann macht er Stopp. Dann nimmt er die Rolle, rollt sie zusammen und legt sie weg. Er hat aber einen gewissen Teil, auch den interessanten Teil, hat er ausgelassen. Nämlich in Vers 2 heißt es, und den Tag der Rache unseres Gottes. Hat er nicht gesagt, hat er nicht vorgelesen. Er spricht nur über die Gnade. Und für die Juden, die kannten das in- und auswendig, die haben ganz genau hingehört, was sagt er und was er nicht. Und er merkte, der lässt hier was aus. Warum ließ er das aus? Als wir im Schwabenländle kamen, kam Jemia in den Kindergarten. Und als er dann in den Kindergarten dann ein paar Tage da war, kam er irgendwann vom Kindergarten nach Hause. Und er kam mit einem schwäbischen Lied. Und stell dir mal, dieses schwäbische Lied geht so. Und stell dir mal vor, er würde es so singen. Gott, er Schneckle, Gott, er Schneckle, das Bergle hinauf und stopp. Wer kennt das Lied? Wie geht's weiter? Drüber wieder nun da, drüber wieder nun. So kennen wir das. Auf dem Bau. Nebenbei bemerkt, als er uns das erste Mal vorgelesen hat, steht er vor, vorgesungen, steht er vor uns und wir, Sarah und ich gucken ihn an. Hä? Er wieder. Skorde, Schneckle, Skorde, wie so. Hä? Und er wurde sauer. Und dann sind wir zu Angie gegangen, die heute übrigens nicht hier ist. Angie ist heute 50 Jahre geworden. Falls du diesen Stream anschaust, alles Gute, Gottes Segen. Und er singt dieses Lied und Angie so ganz freundlich, es ist doch einfach. Soll ich es euch übersetzen? Ja, und dann, ja, es geht eine Schnecke den Berg hinauf, den Berg hinauf. Ah, jetzt in mir. Und er dachte, ja, endlich habt ihr mich verstanden. Aber ich habe das Lied ja gesungen und ich habe gestoppt. Und sofort wisst ihr, nee, es geht eigentlich weiter. Und genauso ging es den Juden. Warum? Warum hat Jesus gestorben? Ich verrate es euch. Weil es ist die Zeit der Gnade, in der wir leben. Es ist die Zeit der Gnade und nicht des Gerichts. Es ist, wir leben von, seit Jesus kommen, hat er das Gnadenjahr ausgerufen. Und in dieser Gnadenzeit dürfen alle Menschen zu ihm kommen, die er zieht, die der Vater zieht. Und Menschen spüren dieses Ziehen oder sie resignieren und sind resistent gegenüber diesem Ziehen. Und wir leben in dieser Zeit der Gnade. Aber, ihr Lieben, es wird Gericht kommen. Es wird Gericht kommen. Und jetzt sagen Leute, ha, das ist aber, wie kann ein lieber Gott, wie kann er nur Gericht bringen? Das kann ich nicht annehmen. Nun, ich sag dir was. Stell dir mal vor, es passiert etwas in deinem Leben, etwas Ungerechtes. Was möchtest du? Gerechtigkeit. Ein aktuelles Beispiel. Vor ein paar Tagen waren zwei Jungs in Stuttgart an der Bahn, an Bahngleisen, und da hat der eine Junge den anderen Jungen geschubst und der Junge ist vor den Zug oder vor die Bahn, ich weiß es nicht genau, und ist gestorben. Als wir das gehört haben, das ging durch Mark und Bein. Natürlich wollen wir doch jetzt Gerechtigkeit. Der Junge wird vielleicht, der wird nicht lebendig. Das, was man uns genommen hat, bekommen wir nicht vielleicht zurück. Aber wir erwarten doch Gerechtigkeit. Was wäre, wenn es kein Gericht gäbe? Keine Instanz, die Recht spricht. Alles ist egal. Was wäre dann, wenn es niemanden kümmern würde? Wenn niemand zur Rechenschaft gezogen würde? Das wäre ungerecht. Das wäre absolut ungerecht. Wir wollen, dass Verbrechen gesühnt werden. Wir erwarten, dass der Schuldige dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Aber wir vergessen oft, wir alle haben gesündigt. Wir alle haben gesündigt. Und was wäre, wenn Gott dieses Maß, was wir in dieser Sache, in diesen Sachen anlegen, wenn wir das aus Gottes Perspektive betrachten? In Römer 3, Vers 23 heißt es, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Was wäre, wenn Gott genau mit dieser Gerechtigkeit unser Leben anschaut? Wir sehen Ungerechtigkeit, wir sehen Leid, Kriege, Ausbeutung. Und manche fragen sich, warum greift Gott nicht ein? Die Antwort ist, Gott ist geduldig. Wir leben in der Zeit der Gnade. Gott lässt es zu. Gott lässt das Gute hervorkommen, aber das auch das Unkraut. Gut und Böse, er lässt es zu. Warum? Weil er möchte, dass Menschen gerettet werden. Amen. Er möchte, dass Menschen gerettet werden. In Johannes 3, Vers 17 heißt es, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Und Gnade und Gerechtigkeit gehören zusammen. Die Zeit der Gnade ist jetzt, doch sie wird nicht ewig sein. Jesus sprach von zwei Zeiten, die Gnadenzeit, das Gnadenjahr und der Tag der Rache. Es begann mit Jesus kommen, die Gnade, das Gnadenjahr, die Gnadenzeit. Und der Tag der Rache wird bei Jesus Wiederkunft angeläutet werden. Jesus wird wiederkommen, glauben wir das? Und er wird kommen. Aber ich bin froh, weil ich an den Herrn glaube und du auch, dass wir, wenn das Gericht kommt, dass Jesus für uns eintritt und sagt, die Schuld bezahlt. Amen. Er tritt für uns ein. Wir werden nicht gerichtet. Wir werden vor Verantwortung in die Verantwortung genommen. Aber wir werden nicht gerichtet. Das Blut Jesu hat unsere Sünden bezahlt. Uns reingewaschen. Amen. Egal, was du gemacht hast. Egal, was du verbrochen hast. Egal, welche Schuld du auf dich geladen hast. Er hat für dich bezahlt. Amen. Sein Blut ist kraftvoll. Halleluja. Sein Blut, es ist nur das Blut von Jesus, was unsere Sünden wegwaschen kann. Amen. Nicht unsere Leistung, nicht das, was wir tun, nicht unser Intellekt, nicht was wir vorzuweisen haben, sondern einzig und allein Jesus Blut reinigt uns und wäscht uns frei von all unserer Schuld. Halleluja. Und wir leben in diesen, zwischen diesen beiden Sätzen. Das Gnadenjahr, der Tag der Rache. Und die Melodie der Gnade klingt, aber sie wird nicht ewig spielen. Und irgendwann wird Gott die Schriftrolle aufrollen und sagen, jetzt ist Gericht dran. Jetzt ist Gericht. Und das Gericht wird kommen. Die Frage an uns ist, wann antworten wir, wenn wir es noch nicht getan haben, auf diese Melodie, auf diesen Longplayer? Dieser Longplayer spielt, die Gnade erklingt. Wann trifft mir die Entscheidung? Wann trittst du in das Reich Gottes ein? Wann lässt du dich von dieser Botschaft verwandeln? In 2. Korinther 6, Vers 2 heißt es, seht doch, jetzt die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Amen. Heute ist es. Und die Botschaft des Reiches Gottes hat eine transformative Kraft. Sie transformiert nicht nur einzelne Leben, sondern Nationen. Und wir sehen das auch hier, und das ist prophetisch hier, die transformative Kraft für Israel. Und hier gäbe es jetzt so viel zu sagen und ich muss mich fokussieren auf ein paar Gedanken hier. Jesaja 61, 4 bis 7 zeigt, dass die Verkündigung des Reiches Gottes eine Wiederherstellung von Israel bewirken wird. Wir sehen in Vers 4, sie werden die uralten Trümmerstädte aufbauen, das früher Verödete wieder aufrichten und sie werden die verwüsteten Städte erneuern, was verödet lag von Generation zu Generation. Israel wurde immer wieder mit Zerstörung, hat immer wieder Zerstörung erlebt, aber sie hat immer wieder auch Wiederherstellung erlebt. Es gab das babylonische Exil, die römische Besatzung, der Holocaust. Erinnert euch, was wurde diesem kleinen Volk alles angetan? Das kann doch nicht wahr sein. Und dann sehen wir Wiederherstellung, 14. Mai 1948, die Staatsgründung von Israel war ein einziges Wunder, ihr Lieben. Das war ein Wunder. Das hat niemand für möglich gehalten. Warum? Weil Gott sein Volk sieht und sein Volk nicht verlässt und sein Volk nicht vergisst. Und ich glaube nicht an die Ersatztheologie. Ich glaube nicht daran, dass die Gemeinde das Volk Israel ersetzt. Ich glaube, dass es das Volk Israel gibt und wir sind eingepfropft da rein. Amen. Und Gott stellt sowohl Israel wieder her, als auch uns, ich sag mal, Heiden, die wir reingepropft sind. Und das Heil kommt von den Juden, das Heil kommt von Israel. Denn ich habe jetzt hier keine Bibel. Die Bibel kommt von Juden. Ja? So, und wir sehen hier, dass die Wiederherstellung des Volkes Israel aber nicht durch Politik hervorgebracht wird, nicht durch einzelne Galionsfiguren, sondern einzig und allein durch Jesus Christus. Durch das Evangelium, Jesus wird sein Volk wiederherstellen. Amen. Und Gott hat das Volk Israel nicht verworfen. Und es hat eine transformative Kraft für Israel. Das Evangelium ruft Israel zurück zu seiner wahren Bestimmung, Licht für die Nation zu sein. Könnte ich ein Amen hören? Danke. Die wahre Wiederherstellung Israels geschieht nicht allein durch Land und Politik, sondern durch den Messias und seine rettende Botschaft. Amen. Der Longplayer ist immer noch am Spielen. Aber dann hat das Evangelium oder die Botschaft des Reiches Gottes eine transformative Kraft auf einzelne Leute. Und das schauen wir uns jetzt mal hier ein bisschen an. Ich habe euch mal eine kleine Bilddarstellung mitgebracht von den 12 Jüngern. Ist eigentlich für die Kinderstunde sowas, ne? Heißt aber, wir haben es ja heute mit der Kinderstunde so. Deswegen passt es ganz gut. Wir sehen mal zunächst Simon Petrus. Simon, ein ungestümer Fischer, wird zum Leiter einer Gemeinde, zum Leiter von Gemeinden. Er war impulsiv, er war leidenschaftlich, unbedacht. Er lebt hier in dem Moment. Ja. Er verleugnete Jesus. Aber er wurde wiederhergestellt und als Leiter der ersten Gemeinde eingesetzt. Bei seiner Predigt bekehrten sich 3000 Menschen. Er war mutig und er starb als Märtyrer. Und die Überlieferung sagt, dass er mit dem Kopf nach unten gekreuzigt werden wollte, nicht so wie sein Herr. Nehmen wir Andreas, von Suchenden zum Evangelisten, ursprünglich ein Jünger des Johannes des Täufers, erkannte er Jesus als Erster, den Messias, und er brachte seinen Bruder Petrus zu ihm. Und im Gegensatz zu Petrus war der Johannes ein ruhigerer Typ. Das ist manchmal nicht so ganz einfach, wenn der eine Bruder oder die Schwester so ein bisschen extrovertiert ist und der andere so ein bisschen ruhiger. So, ne? Gibt es da manchmal so Konflikte vielleicht. Ja? Johannes war der Ruhigere. Entschuldigt, ich bin bei Andreas. Johannes kommt später. Andreas, genau. Ja. Aber er war ein Unterstützer. Er brachte den Jungen mit den 5 Broten und 2 Fischen zu Jesus. Und seine Begegnung mit Jesus führte dazu, dass er andere zum Glauben führte. Er war ein evangelistischer Jünger. Er wirkte oft im Hintergrund. Dann sehen wir Jakobus, Sohn des Zebedäus. Jesus hat ihn auch den Donnersohn mal genannt. Wahrscheinlich wegen seinem Temperament. Das ist schon spannend, ne? Wenn Jesus dich Donnersohn nennt, weil du irgendwie ein bisschen... Jesus hatte schon Humor auch. Jakobus wollte mit Johannes Feuer vom Himmel fallen lassen, um eine samaritische Stadt zu vernichten, weil sie nicht geglaubt haben. Oh Gott, jetzt komm, jetzt ist es Zeit, komm jetzt, bam! Gib's ihm. Und Jakobus wollte mit Johannes die besten Plätze im Himmelreich haben. Aber Jesus lehrt ihn, wahre Größe ist Dienen. Vom machthungrigen Mann wurde ein demütiger Diener Jesus. Seht ihr, wie das Evangelium, die Botschaft des Reiches Gottes, transformiert Menschen? Johannes, vom Donnersohn zur Stimme der Liebe, habe ich hier aufgeschrieben. Temperamentvoller Mensch. Aber er wurde der Jünger der Liebe. Er war an Jesus' Brust. Er hat das Johannes-Evangelium geschrieben, er hat eine Offenbarung geschrieben. Was für Einsichten haben diese Leute bekommen? Wow, er war ein Hitzkopf, wurde ein sanftmütiger Mensch. Er wird als Apostel der Liebe bezeichnet. Er blieb als einziger Apostel, starb er nicht den Märtyrertod. Philippus, vom Skeptiker zum Brückenbauer des Glaubens. Er war skeptisch. Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Hat er mal gesagt. Er brachte Nathanael zu Jesus. Er wurde zum Brückenbauer. Bartholomäus, auch Nathanael genannt. Vom Vorurteil zum echten Glauben. Er war skeptisch auch. Und Jesus überzeugte ihn mit einer Einsicht über sein Leben, er sah ihn und er sagt, ich sah dich unter dem Feigenbaum. Wow. Er sieht mich. Er war ein hingebungsvoller Jünger. Matthäus, ein Zöllner, wurde zum Evangelisten. Einer, der ein Verräter war, hat das Matthäus-Evangelium geschrieben. Ein Habgieriger wurde ein großzügiger Verkünder der Gnade. Thomas, von Zweifler zum unerschütterlichen Bekenner. Er war derjenige, der sage, lasst uns mit ihm sterben. Und als Jesus vor ihm stand, darf ich mal deine Wunden sehen? Aber er war es auch, der bekannt hatte, mein Herr und mein Gott. Jakobus, Sohn des Alpheus, vom Unbekannten zum treuen Zeugen, von ihm wissen wir nicht viel. Es sind auch die Unscheinbaren manchmal, immer wieder, die Gott gebrauchen möchte. Nicht nur die Lauten. Thaddäus, vom Unscheinbaren auch zum mutigen Boten. Wenige Verse berichten über ihn. Er fragte Jesus, warum offenbarst du dich nicht uns, warum offenbarst du dich uns und nicht der Welt? Er wurde ein mutiger Prediger in Persien. Simon, der Zelot, ein Revoluzer, ein Friedensstifter wurde er. Er gehörte wahrscheinlich zu den Zeloten, das ist eine Widerstandsbewegung, eine radikale Widerstandsgruppe. Und Jesus lehrt ihn eine andere Art von Reich, ein geistliches Königreich. Er wurde von einem politischen Kämpfer, wurde ein geistlicher Kämpfer für das Reich Gottes. Ich finde es faszinierend, mal so diese Persönlichkeiten zu studieren und zu erkennen, die Botschaft des Reiches Gottes erinnert euch: Heilung, Befreiung, Wiederherstellung. Und dann haben wir Judas. Solche gibt es auch, die bei all dem Hören, bei all dem Sehen ihr Herz verhärten. Und es reicht nicht, Jesus äußerlich zu folgen. Wahre Jüngerschaft, ihr Lieben, beginnt im Herzen. Deswegen hat mir Gott Jüngerschaft aufgetragen. Ob es euch gefällt oder nicht, Gott hat es gesagt. Und es interessiert mich nicht, ob es Leuten zu viel wird. Jüngerschaft, Jüngerschaft. Jesus hat Jüngerschaft gelebt. Und wir sehen, was daraus entstanden ist. Wir leben heute kaum mehr Jüngerschaft. Und deswegen ist Gemeinde so kraftlos. Wieso? Das Reich Gottes verändert unsere Identität. Markus 1, Vers 17 heißt es: Kommt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen. Petrus, ein Fischer, Leiter einer Gemeinde. Matthäus vom Zöllner wurde ein Evangelist. Johannes wurde vom Donnersohn zum Apostel der Liebe. Das Reich Gottes verändert unsere Herzen. In Hesekiel 36, Vers 26 heißt es: Ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Petrus verleugnete Jesus. Er wurde zum mutiger Leiter. Sein Herz wurde verändert. Thomas war ein Zweifler. Vielleicht werden wir Thomas manchmal ungerecht. Er wollte vielleicht Dinge wirklich ganz genau wissen. Er wurde ein standhafter Bekenner des Glaubens. Und so weiter und so fort. Das Reich Gottes verändert unsere Bestimmung. Jesus sagt in Matthäus 28, Vers 19: Geht nun hin und macht die Nation zu Jüngern. Alle Völker, ihr seid es jetzt. Frage: Wer ist dein Jünger? Wer ist dein Jünger? Jesus sagte: Geht. Wer ist dein Jünger? Das Reich Gottes verändert unsere Hoffnung. In Philipper 3, Vers 20 heißt es: Unser Bürgerrecht ist im Himmel. Die Jünger lebten nicht mehr für die Weltlichen, für das, was sie jetzt irgendwie für wichtig erachtet haben. Sie lebten für Gott. Sie lebten für ihn. In dieser Woche, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich gesprochen habe, ich bin gerade so viel unterwegs auch und mit Leitern und so weiter, und es ging auch um Finanzen in irgendeinem Bereich, und dann sagte einer so: die Kirche, die Gemeinden, die Leute, das Geld ist da, ist genug da. Es ist halt nur auf unseren Banken und in den Aktien und in unseren Fonds und in alles Mögliche. Ja? Aber das Geld ist da. Wir haben gar keinen Mangel. Für was leben wir? Und zum Schluss folgender Gedanke: Wo beginnen wir? Wo startet diese Transformation? Und da möchte ich euch mal mit reinnehmen, kurz zu Nehemia. In Nehemia 1, 6 bis 7 heißt es, und ich habe das jetzt nicht auf der Folie hier oder Beamer: Ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verderblich gegen dich gehandelt und deine Gebote nicht gehalten. Die Geschichte von Nehemia zeigt uns eine entscheidende Wahrheit. Bevor eine Nation, eine Stadt oder eine Gesellschaft verändert werden kann, muss zuerst das Haus Gottes erneuert werden. Und das beginnt in unserer eigenen Familie und in unserem Herzen. Amen. Nehemia war ein großer Leiter, aber er wusste, die geistliche Krise in Jerusalem war nicht in erster Linie ein politisches oder wirtschaftliches Problem, sondern eine geistliche Angelegenheit. Veränderung, ihr Lieben, beginnt nicht im Bundestag oder im Rathaus. Sie beginnt nicht mit großen Leitern von Nationen. Sie beginnt in deinem Haus, in deiner Familie, in deinem eigenen Herzen. Da will Jesus anfangen. Da soll die Botschaft heilen, befreien und wiederherstellen. Und wenn er dich befreit, heilt und wiederherstellt, wird er dich gebrauchen, um ein Botschafter dieses Reiches zu sein. Und dann wirst du nämlich heilen, befreien und wiederherstellen. Das glaube ich. Die Transformation beginnt bei dir. Das Problem ist nicht die Welt da draußen, es ist unsere eigene geistliche Nachlässigkeit. Es ist so. Und wir fiebern auf die Bundestagswahl. Wir fiebern, was kommt als nächstes. Wir fiebern, wer wird gewählt. Wir fiebern, was kommt danach. Und wir vergessen dabei unser eigenes Herz. Wir leben in einer Zeit großer gesellschaftlicher Umbrüche. Und viele Menschen sehen sich nach Erneuerung, Gerechtigkeit und Hoffnung, oder? Doch die echte Veränderung, die unsere Gesellschaft braucht, beginnt nicht mit neuen Gesetzen oder Reformen, sondern mit einer geistlichen Erneuerung in unseren Häusern und Gemeinden. Könnte ich dazu ein Amen hören? Super. Gibt es Bereiche in deinem Leben, die ich Gott unterordnen muss? Braucht meine Ehe, meine Familie oder meine Gemeinde eine Erneuerung? Wo muss ich umkehren, bevor ich von Gott erwarte, dass er meine Umgebung verändert? 1. Petrus 4, Vers 17 heißt es, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Er fängt bei mir und bei dir an. Warum? Weil er will dich heilen, er will dich befreien und er will dich wiederherstellen. Er will Gutes für dich. Er will Leben für dich. Er will Heilung für dich. Er will dich befreien. Er will dich von Dämonen befreien, von dämonischen Belastungen. Er will dich von Bindungen befreien. Er will dich von Lügen befreien. Und schaut, Jeremia betet 4 Monate lang, bevor er eine Antwort Gottes bekam. Er begann nicht mit Reform, er begann mit Buße und Gebet. Und deswegen haben wir die Challenge 30 Tage Liebe Wagen ins Leben gerufen, weil wir müssen anfangen. Gott muss unser Herz verändern. Und dann verändert er diese Welt. Die größte geistliche Erweckung in Deutschland und Europa wird nicht durch politische Entscheidung kommen. Wird's nicht. Sie wird dort beginnen, wo Menschen sich Gott ganz hingeben. Da beginnt's. Ehe wir für eine Veränderung in der Gesellschaft beten, müssen wir selbst erneuert werden. Du willst sehen, dass Deutschland sich verändert? Dann fang in deinem eigenen Zuhause an. Fang bei dir an. Die wahre Veränderung beginnt bei uns. Warte nicht darauf, dass Politiker die Lösung bringen. Beten wir, dass Gott unsere Herzen, unsere Familien und unsere Gemeinde verändert. Matthäus 6, Vers 10 heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn du willst, dass das Reich Gottes kommt, dann beginne mit der Transformation in deinem eigenen Leben. Wo wirst du heute anfangen? Lass uns mal die Augen schließen. Wo fängst du an? Ich weiß, ich glaube, ich spüre, ich empfinde, dass auch Leute sind. Du hast das Feuer für Gott verloren. Komm zu Jesus, komm zu ihm. Lass dich berühren. Ich möchte dich fragen heute Morgen. Nimmst du diese Botschaft an für dich? Nimmst du ihn an? Und ich sage jetzt nicht, ob du Jesus schon mal in dein Leben eingeladen hast. Ich frage dich, ob du ihn neu für dich neu ergreifen willst und sagst, Herr, hier bin ich, verändere mich, dann steh jetzt auf. Vor dir und wir beten dich an und wir beten für eine Erneuerung unseres Herzens. Rühre uns an, vergib uns unsere Schuld, reinige unsere Herzen, vergib uns, dass wir uns mit Belanglosem manchmal so beschäftigen, aber mit deinem Wort so wenig. Hilf uns, dir treu zu sein. Hilf uns, dich zu lieben. Wir möchten einen Raum öffnen für Gebet. Und das Ministry-Team kann gerne nach vorne kommen. Und wir möchten jetzt beten für Heilung, Befreiung und Wiederherstellung. Und wenn du Heilung brauchst, wenn du Befreiung brauchst, wenn du Wiederherstellung brauchst, dann lade ich dich jetzt ein, für dich beten zu lassen. Komm gerne jetzt nach vorne, dieses Ministry-Team. Und vielleicht haben wir noch einen Song, was wir einfach gemeinsam noch singen, während wir singen.